Wüstewelle 96, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag hier. Wir sind in der zweiten Stunde und haben unsere Gäste hier im Studio, Thilo und Irene von den Frauenfilmtagen in Tübingen, die vom 3. bis 6. März hier im Kinomuseum und im DAI laufen werden. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, guten Morgen. Schön auch, dass wir eingeladen wurden.
Hybrid heute hier, die Irene ist im Studio und Thilo sitzt in seinem Zimmer in Leipzig, von wo sich auch gut organisieren lässt.
Genau, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen und auch einfach mal das Konzept der Frauenfilmtage erläutern und wer eigentlich dahinter steht. Mhm.
Ja, also der Ursprung der Frauenfilmtage ist eigentlich vor 22 Jahren hier gelegt worden, als ich ja schon ein paar Jahre bei Terre des Femmes, bei der Frauenrechtsorganisation gearbeitet habe, damals diese Filmfest Frauenwelten gegründet habe. Und das haben wir also 19 Jahre lang hier in Tübingen stattfinden lassen. War auch wirklich eine sehr tolle Erfahrung. Das Publikum war auch immer sehr positiv. Und das Konzept war eben die Themen von Terre des Femmes, wo es ja um gravierende Gewalt gegen Frauen geht, die eben auch in so einer filmischen Veranstaltung zu zeigen, weil eben Filme nochmal ganz anders transportieren können, wie es tatsächlich Frauen in solchen Situationen geht. Also es ist halt jetzt nicht nur so ein rationales sich mit einer Situation befassen, wie wenn man jetzt einen Flyer liest, einen Informationsflyer, sondern man taucht wirklich in Situationen ein, man kann da mitfühlen mit den Frauen, man kann auch wirklich andere kulturelle Zusammenhänge ein bisschen besser verstehen lernen. Und dabei haben wir allerdings, und ich meine so die Kernthemen von Terre des Femmes sind also wirklich gravierende Sachen, also Genitalverstümmelung, damit hat es eben auch angefangen, Ehrenmorde, Zwangsverheiratungen. Es gab auch die Situation von Billiglohnarbeiterinnen in Ländern des globalen Südens, deren Situation, auch häusliche Gewalt, Frauenhandel, Zwangsprostitution, das waren so die Kern- oder sind auch die Kernthemen von Terre des Femmes. Und das haben wir auch immer wieder in den Filmen gezeigt, wobei wir immer vorsichtig waren. Wir wollten jetzt nicht deprimierende Filme zeigen, sondern immer ein Film sollte auch immer ein Anlass zur Hoffnung sein und er sollte wirklich Leute motivieren, dass sie sich am liebsten gern dann auch solidarisch betätigen würden. Aber natürlich hatten wir doch auch noch die Möglichkeit, da ein bisschen weiter gefasst, Frauen vorzustellen, die irgendwie jetzt außerordentliche vielleicht Kämpferinnen waren oder auch in anderen Feldern vielleicht außerordentlich waren oder wie junge Mädchen in anderen Kulturen aufwachsen. Also es war ein bisschen breiteres Feld, was ja sicher auch wichtig war, damit die Leute auch gern ins Kino gingen. Wir wollten eben auch so gute cineastische Produktionen vorstellen, dass eben auch Cineasten dahin gehen, aber vielleicht sich dann doch mal interessieren, auch für die Menschenrechtssituation von Frauen. Und wir hatten auch tolle Gäste, also auch eben ja berühmte Filmschaffende, die aber immer waren das ganz engagierte Leute. Also nur so kann man die Leute eigentlich auch dann motivieren dazu. Und ja, und ich bin aber dann so ins Rentenalter gekommen und wollte abgeben, aber das war hier in Tübingen zu schwierig, weil eben Terre des Femmes auch schon 10 Jahre vorher nach Berlin gezogen war. Also wir waren hier ganz, ja, selbstständig eigentlich, aber das war natürlich auch sehr schwierig und deswegen wurde es dann an Berlin abgegeben. 2019 war das letzte Mal hier in Tübingen und 2020 hat es dann in Berlin weitergemacht. Und wir hatten schon damals das Konzept, dass wir als Filmfest Frauenwelten anderen Städtegruppen von Terre des Femmes geholfen haben, so kleine Events eigentlich mit unserem Input, den wir hatten, also die Filmvorschläge, die Texte, die Materialien, die Kontakte, dass sie eben so kleine Sachen machen könnten. Und dann wurden wir so gebeten von den Kooperationspartnern hier, wir sollten doch irgendwie in einer Form was weiterführen können. Und haben gesagt, ja, eigentlich ist es so dieses Konzept. Nur, dass wir jetzt auf der anderen Seite sind. Jetzt sind wir diejenigen, die vom Filmfest die Vorschläge bekommen und gucken da, wie wir da ein kleines Programm zusammenstellen. So hat es dann eigentlich begonnen 2020. Jetzt ist eben zum dritten Mal als Frauenfilmtag, was halt diese sehr abgespeckte Festival nennen wir es eigentlich gar nicht, es sind Filmtage, ja. Festival ist schon ein hoher Anspruch. Das machen wir jetzt zum dritten Mal einen Versuch, wie wir es eigentlich hinkriegen, weil es ist halt jetzt hauptsächlich eine ehrenamtliche Struktur. Das ist die Städtegruppe von Terre des Femmes hier in Tübingen-Reutlingen. Und klar, wir müssen natürlich schon mit vielen Profis auch zusammenarbeiten. Anders geht es gar nicht. Also auch im technischen Bereich, aber auch im organisatorischen Bereich. Das sind schon enorm hohe Ansprüche. Und da sind wir also dauernd im Experimentieren, wie geht's? Aber im Moment mit Thilo, glaube ich, sind wir also wirklich sehr auf einem sehr tollen Weg, das doch auch recht gelassen machen zu können, aber doch so früh genug auch immer, dass wir nicht unter Druck kommen. Also gerade ist ja auch schon, die ganzen Flyer sind eigentlich raus, die Homepage ist bestückt, also die Grunddinge, die man eigentlich früh machen kann, die sind eigentlich alle gemacht. Wir haben auch fast alle Filme da, gell, Thilo? Warten nur noch auf einen, glaube ich. Und ja, also insofern sind wir da jetzt so ganz positiv. Aber man muss es wirklich auch evaluieren. Aber ich denke, dass Tübingen auch da sehr positiv das eigentlich aufgenommen hat und also das hier gerne gesehen wird, dass wir das auch weitermachen. Und jetzt hoffen wir halt, dass wir dieses Jahr nun wirklich ohne Verschiebungen das machen können, weil wir hatten beim ersten Mal das große Glück, 3 Tage vor dem Lockdown stattzufinden. Es war nochmal ganz toll und groß und viele Leute. Und im Jahr drauf mussten wir 4-mal verschieben. Das war also wirklich ein wahnsinniger Heckmeck, und schwierig und auf den letzten Drücker und so. Und jetzt haben wir aber doch große Hoffnung, dass es diesmal wirklich einfach zu dem vorgesehenen Termin, also 3. bis 6. März, stattfindet im Vorfeld zum Internationalen Frauentag. Und als Neuerung eben, werden wir zum Teil eben im Kino stattfinden und zum Teil im DAI. Das ist halt auch eine Konsequenz davon, dass in der Pandemie das für alle schwieriger geworden ist, also auch für die Kinos, da tatsächlich jetzt nicht große Verluste zu machen. Und insofern haben wir gesagt, also, dass wir jetzt halt einen Teil im Kino machen und einen Teil im DAI, weil das eben dann so auch finanziell für alle zu tragen ist. Genau, und die Städtegruppe steht ja da dahinter und wir zeigen eben 4 Tage lang 9 Dokumentar- und Spielfilme und sind fast alle vom Berliner Filmfest, Frauenwelten. Und das konnte ich jetzt eben im Oktober zum ersten Mal besuchen. Das war eine tolle Erfahrung, nämlich gerade in so einem Öffnungsfenster von Corona-Maßnahmen, da konnten wir in der Kulturbrauerei mit über 400 Zuschauern und Zuschauerinnen feiern, dass also wieder Kino wie früher möglich war. Also mir war auch ein bisschen bange, was war ohne Masken, ohne Abstand. Ich habe mich Gott sei Dank jetzt nicht infiziert, aber ich weiß nicht, wie es ansonsten war. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich gesehen habe, dass das Filmfest Frauenwelten super gut angekommen ist in Berlin. Und Thilo war auch dabei und auch unsere Freunde vom Cine Latino, die in Berlin sind, die uns ja auch immer sehr unterstützen, was jetzt ganz wichtig ist für uns, weil wir ja kaum noch mehr Infrastruktur hier haben und ganz andere logistischen Bedingungen. Und deswegen sind wir da also elend dankbar dafür, dass wir diese Unterstützung haben.
Thilo, komm du zu Wort. Dein Weg zum Frauenfilmtagen und auch deine Ergänzung zur Philosophie, zum Konzept.
Ja, es ist mal eine ganz interessante Erfahrung, so auf ganz andere Ebene mal Radio zu machen, so von zu Hause aus. Man hat ja schon viel erlebt in der Pandemie, aber das ist für mich jetzt auch neu. Ich hoffe, dass das alles gut hörbar ist von mir aus. Ich bin tatsächlich auch schon 2018 bei den Frauenwelten dabei gewesen, das erste Mal. Und habe es auch geschafft, nach Berlin beim ersten Mal dann auch da mitzuhelfen, das erste Mal in Berlin zu gestalten. Und war dann jetzt auch dieses Jahr wirklich, wirklich sehr, sehr gerne als Gast zum ersten Mal in Berlin, um mal so aus der zurückgelehnten Perspektive sich das anzuschauen. Das war sehr interessant. Und bin aber auch sehr glücklich, weiterhin in Tübingen dabei sein zu können, diesen ja, diesen kleinen Ableger der Frauenwelten, Frauenfilmtage weiterhin aufrechtzuerhalten und dieses Thema oder diese Themenkomplexe weiter an die interessierten Menschen hier in Tübingen zu vermitteln, weil ich schon das Gefühl habe, dass das Themen sind, die gerade über so eine große cineastische Wucht auch einfach nochmal mehr Eindruck hinterlassen und eben immer bei uns ja einhergehen oder oft bei vielen schwierigen Themen einhergehen mit Gästen, die wir dabei haben, die diesen Film und dieser Wucht, dieser Themen auch eine Gesprächsgrundlage oder eine Ansprechpartnerin zur Seite stellen, dass wir da in doppelter Hinsicht es schaffen oder es zumindest versuchen zu schaffen, den Menschen das Thema und aber auch eine Gesprächsgrundlage für diese Themen, die wir da bearbeiten müssen, ja zur Verfügung zu stellen.
Wie war es jetzt eigentlich für euch, trotz allem, wenn du sagst, ja, schön in Berlin die Filmfest Frauenwelten da zu erleben, aber irgendwie auch ein bisschen wehmütig, dass ihr das habt abgeben müssen hier aus Tübingen?
Nee, kann ich nicht sagen. Ich wusste, dass es hier einfach keine Möglichkeiten gab und also ich selbst konnte das nicht mehr weitermachen und dann bin ich doch elend froh, dass es woanders weitergehen kann und dass es eben auch so gut ist. Und es hat natürlich eine tolle Bühne in Berlin. Also da gibt es einfach auch so viel Interesse und aber auch so viele verschiedene Kooperationspartner. Also man sieht auch, dass sie in Berlin eben noch viel leichter die Filme begleiten können, gerade mit Expertinnen als Gesprächspartnern und so. Nö, also Wehmut habe ich nicht. Und außerdem, wir haben hier genügend in den Händen mit den Frauenfilmtagen.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen hier Frauenfilmtage, Filmfest Frauenwelten und dann noch Headquarter Terre des Femmes? Wie ist da der Austausch angelegt?
Ja, wir bekommen halt die Filmvorschläge, die Filmlisten von denen und das können wir halt dann sehr früh auch anfangen zu sichten und eben schon mal eine Vorauswahl zu haben. Ich meine, früher haben wir ja 200 Filme angeguckt, jetzt gucken wir oder suchen aus 25 Filmen, die wir jetzt gucken wollen, dann kriegen wir von denen auch die Links, von denen bekommen wir auch die Grundtexte, die Kontakte und damit können wir dann funktionieren. Und ich meine, als Städtegruppe haben wir halt Ansprechpartner in Berlin in der Zentrale, wo dann auch wir unsere Informationen dort platzieren können in der Homepage und wo die sich auch um manche der bürokratischen Fragen dann auch kümmern. Ja, das geht eigentlich ziemlich gut.
Es ist dann besonders schwierig, aus dieser großen Auswahl von Filmen eine Auswahl zu treffen. Also was ist euch da persönlich wichtig als Kriterium?
Mal anfangen beim Thilo, oder? Sag du mal.
Naja, das ist immer eine schöne Abwägungssache aus. Natürlich wollen wir eine gewisse filmische Qualität auch haben. Und aber gleichzeitig natürlich auch die wichtigsten, vielleicht auch aktuellsten Themen, die momentan so in den Frauenrechten an der Oberfläche sind oder auch nicht an der Oberfläche sind und die jetzt mal wieder in den Fokus rücken sollten. Von dem her tun wir uns da immer relativ schwer, quasi die spannendsten Themen, die einem vorkommen und dann auch immer auch zusammenzubringen mit dem, wie gut ist das, also wie gut lässt sich das jetzt auf einer Leinwand tatsächlich präsentieren und verarbeiten. Und ja, es ist jedes Mal eine sehr, sehr interessante und spannende Arbeit, sich in die Themen auch gleichzeitig reinzuarbeiten und reinzudenken, weil es ist ja immer, also der Film ist das eine, aber der ganze Hintergrund ist das andere. Das heißt, der Auswahlprozess besteht im Grunde genommen daraus, dass man sich die Filme anschaut und dann gleich noch den ganzen Hintergrund, alles, was dazugehört, anliest und sich dann überlegen muss, ja, ist dieses Thema so relevant, dass wir es unbedingt auf unsere Leinwand brauchen und kann der Film ist der Film auch qualitäts- und gehaltvoll genug, dass das auch ein großes Publikum hier in Tübingen ansprechen würde?
Und ich finde, also wir gucken uns schon die Filme zum Teil auf die cineastische Qualität hin an, aber ich glaube, wir gucken auch immer mit einem Auge, was ein ganz normaler Zuschauer oder Zuschauerin ist. Und wir fragen uns, was macht der Film mit den Zuschauern? weil wir wollen wirklich, dass die motiviert werden, dass die auch hoffnungsvolle Gefühle dann bekommen. Die Firma produzieren ja auch immer viele Gefühle. Und das ist auch ein Kriterium, ein wichtiges Kriterium, weil wir wollen also niemanden deprimiert aus dem Film rauslassen. Ich meine, in der Vergangenheit hatten wir oft schon Filme, die waren sehr, 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 sehr schwierig. Und da wussten wir manchmal, da können wir die Leute nicht einfach so rausschicken, ohne ihnen ein Gespräch zum Beispiel anzubieten mit dem oder zum Beispiel auch eben mit Aktivistinnen, die dann auch die Wege raus aufzeigen konnten. Aber ja, das hat also schon vielschichtig, muss man sagen, wenn man sich da in die Filmauswahl begibt.
Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Auswahl dieses Jahr. Und ihr habt zum Beispiel auch für den Film The Other Side of the River die Regisseurin eingeladen. Mhm. War das denn auch der Gedanke dahinter, weil es schon ein sehr wahrscheinlich auch krasser Film ist, dass man dann dem Zuschauerin dieses Gespräch mit der Regisseurin auch nochmal anbieten kann?
Ja, das ist richtig. Also Antonia Kilian war ja, also es ist ein Film über Rojava, also über die befreiten Gebiete des vom IS und der Konflikt vor Ort, der ist in jeder Pore dieses Films auch irgendwie spürbar. Und die Regisseurin Antonia Kilian war tatsächlich vor Ort, lange vor Ort, hat mit der Protagonistin des Films gedreht und sie begleitet über einen langen Zeitraum. Und auch das Ganze, diesen ganzen ja wahnsinnig komplexen Hintergrund irgendwie ein bisschen eingeordnet zu bekommen, dafür fanden wir es extrem wichtig, dass wir da jemanden haben, der wirklich die Hintergründe nochmal erläutern kann, wenn da Rückfragen kommen. Und auch dieses ganze Thema und auch dieses schwierige Feld auch irgendwie nochmal einordnen zu können. Und da hat sich das natürlich total angeboten, dass sie als Regisseurin, die eben vor Ort dabei war, die das ganze Thema kennt, dann auch zu uns vor Ort kommt. Und da hat sie Gott sei Dank eingewilligt, sofort, als wir sie angefragt hatten, und kommt tatsächlich zum Film und spricht mit uns, mit den Gästen über das, was zu sehen ist auf der Leinwand dann.
Vielleicht noch mal kurz noch ein paar mehr Worte zu dem Film, The Other Side of the River.
Es geht, also wir begleiten da die Protagonistin Hala. Sie ist in einem Dorf in das vom IS gefangen oder erobert worden ist, aufgewachsen, und ihre ganze Familie ist eigentlich treu dem IS und dem Islam. Und dann kommt eben die Armee. Die kurdische Armee befreit dieses Dorf und diese Gelegenheit nutzt sie, um zu fliehen.
Und das Dorf ist ein arabisches Dorf und sie ist Araberin. Das ist ja nochmal ein ganz spannender auch Punkt.
Genau, es ist ein sehr spannender Punkt. Und sie kann also mit Hilfe der Kurden dann fliehen und entscheidet sich dann, aktiv zu werden. Also sie möchte diese ganze Situation, insbesondere aber auch die Situation ihrer vielen Schwestern, in ihre eigene Hand nehmen und geht in eine Militärakademie der kurdischen Bewegung und lässt sich zur Polizistin ausbilden mit dem Ziel, zurückzugehen. Das macht sie dann auch in ihren Heimatort und da quasi als Frau tatsächlich die Rechte der Frauen durchzusetzen und auch für ihre Schwestern zu kämpfen, die alle davon bedroht sind, zwangsverheiratet zu werden. Das und ist so der große Hintergrund, ja.
Das Spannende eben auch und toll auch, dass die Regisseurin halt da ist, die ja wirklich ein Jahr lang hat sie da gelebt. Und die ist ja da hingegangen, weil sie eben so sehr interessiert war an dieser feministischen Revolution. Ich meine, ich habe ja schon viele Revolutionen irgendwie so mitbekommen, Lateinamerika oder Afrika, aber keine, die also so dezidiert feministisch gewesen wäre. Natürlich gibt es da auch Widersprüche, aber ich meine, das war das ursprüngliche Interesse von der Antonia Kilian und das ist auch das Spannende und das hat ja auch die Protagonistin dann so motiviert. Sie wollte wirklich an so einer feministischen Revolution teilnehmen und das ist das total Spannende, weil es gibt es eigentlich, soweit ich weiß, nirgendwo auf der Welt, aber auch die Widersprüche, in die man dann reinkommt mit so einer Bewegung. Das ist also gnadenlos spannend und deswegen ist es eben besonders toll, dass die Antonia Killinen da ist, um über die verschiedensten Fragestellungen da Antwort zu geben.
Ein Dokumentarfilm klingt fast, als ob es auch ein Spielfilm sein könnte.
Ja, aber ist spannend wie die Sau.
Läuft The Other Side of the River am Sonntag, dem 6. März um 18 Uhr im DAI. Auch du hast vorhin nochmal gerade betont, kurdische Dörfer, kurdische quasi Rojava-Selbstverwaltung und dann aber arabische auch Dörfer, die da sind. Welches Konfliktpotenzial besteht in dieser Konstellation?
Ja, ich meine, der Anspruch ist ja von der kurdischen Selbstverwaltung, ist ja eigentlich keine kurdische Selbstverwaltung mehr, ist ja die nordsyrische. Und der Anspruch ist ja, dass alle integriert werden, also alle möglichen Völker, die es da gibt. Es sind ja nicht nur Araber und Kurden, es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen. Und der Anspruch ist eben, dass alle integriert werden, dass alle Repräsentation haben. Aber natürlich gibt es da Konfliktpotenzial. Das ist ja auch, glaube ich, eine Neuheit, sowas wirklich auf staatlicher, selbstverwalterischer Ebene zu versuchen. Aber es ist ja auch wirklich so also ganz schwierig nur nachvollziehen, also die ganzen Konfliktpotenziale, die es dort gibt. Ich meine, alle Kurden sind ja auch nicht einer Meinung in allem und dann gibt es auch eben die unterschiedlichsten Gruppen, die eben auch gegen die syrische Regierung den Aufstand machen. Also da gibt es eine Menge von Konfliktpotenzial, aber natürlich der grundlegende ist sicher, dass halt, wenn es dann eben solche arabischen Städte gibt, wo die Mehrheit tatsächlich immer noch dem IS anhängt und es diese kurdische Selbstverwaltung gibt, da ist natürlich der Konflikt eigentlich schon vorprogrammiert. Und deswegen haben die natürlich auch versucht, sehr, sehr, sehr vorsichtig dort vorzugehen. Und auch die Hala, die Protagonistin, muss sich dem unterwerfen, dass sie da ganz vorsichtig vorgeht. Klar, ich meine, sie kennt die Mentalität absolut. Aber ja, in ihr selbst tobt da natürlich auch ein Konflikt, gell? Sie und Teil ihrer Familie und auf der anderen Seite eben so einer anderen Bewegung auch anzugehören wollen und auch ihre Mentalität ändern zu wollen. Das sind, ja, deswegen sage ich ja, es ist unglaublich spannend.
Ja, Opfer muss man da ja auch bringen und man muss sehr vorsichtig umgehen, eben weil man ja seine ProtagonistInnen auch nicht gefährden möchte. Ne? Weißt du, wie die Umstände waren des Drehs, auch das Vertrauen zu gewinnen von der Hala?
Ich glaube, die Hala, also so wie die Regisseurin Thilo, falls du da noch mehr weißt, ich glaube, die Regisseurin hat irgendwie ganz schnell und spontan die Hala also als eine mögliche Protagonistin gefunden. Und die Hala war sehr offen, auch zu reden über sich. Weißt du noch mal mehr, Thilo?
Ja, tatsächlich ist es so, dass zunächst einmal ist die Regisseurin Antonia Killinen eben zu dieser Militärakademie gekommen, also in dem schon in dem besetzten Gebiet oder in dem Gebiet, was von den Kurden befreit worden ist, so rum, in die Militärakademie und hat dort diese jungen Frauen, die eben diesen Polizeidienst und Militärdienst durchlaufen wollen, angesprochen. Und dort hat sie eben Hala auch gefunden, die sich dann bereit erklärt hat, quasi ihre spannende Geschichte, nachdem, also diese Hintergrundgeschichte, die ich gerade schon angestoßen habe, dass sie vor ihrer Familie geflohen ist, dass damit einhergehend mit dieser Hintergrundgeschichte eben sie dann sich geeinigt haben, dass sie weiterhin diese Geschichte verfolgen und schauen wollen, wie Hala mit ihrer Rückkehr eben umgehen kann und wie sie Veränderungen in ihren Ort hineintragen kann. So ist das zustande gekommen. Das heißt, das ursprüngliche Treffen, das war noch unter, sagen wir mal, relativ milden Umständen in dieser Militärakademie, in diesem geschützten Bereich. Spannend wurde es dann, und das sieht man dann im Film, kann man dann im Film auch mit nachvollziehen, wenn sie zurück in die Stadt gehen, wo eben die Gefährdung und das Gefährdungspotenzial so für Haller natürlich auch dann die Regisseurin deutlich höher gewesen ist unter der normalen Stadt- und Dorfbevölkerung dort.
Und ich glaube, der allererste Anstoß für die Antonia Killinen war, also dass sie eh mal großes Interesse an dieser feministischen Revolution hatte, aber dass als sie gehört hat und gesehen hat in Filmaufnahmen, wie die Frauen in diesem Ort, in dieser arabischen Kleinstadt Minbit, als sie befreit wurden von Kurden, es war die erste Stadt, die befreit wurde vom IS, und wie die da ihre Burkas abgezogen haben und zu den Kurdinnen hingegangen sind. Und es war ja genau diese Frauen, das Frauenbataillon, was da mitgemacht hat bei der Befreiung von dieser Stadt. Da hat es gesagt, da muss ich hingehen. Und dann war das aber noch nicht möglich, das war das noch irgendwie zu gefährlich. Und deswegen ist sie dann, glaube ich, in diese Polizeiakademie auf dem kurdischen Gebiet gegangen. Ich glaube, das war der allererste Anstoß für sie gewesen, ja.
Rojava ist ja hier ein regionales Phänomen, aber auch internationale Wahrnehmung ist groß. Ja? Die feministische Linke romantisiert fast schon ein bisschen, verklärt. Auf der anderen Seite gibt es auch eine internationale Komponente, die eine sehr große Bedrohung auch darstellt. Zum einen die Nichtanerkennung von fast allen Staaten. Zum anderen ist die Türkei regelmäßig mit starker militärischer Kraft da, ne, versucht dieses Phänomen auch wieder zu zerstören. Was könnt ihr über diesen internationalen Kontext, auch vielleicht auch die deutsche Position, ne, dass da ja explizit auch Hilfe angefordert wird, es waren Verbündete und dann werden sie fallen gelassen, wenn Erdogan hier was sagt?
Ja, es ist eine wahnsinnig schwierige Gesamtmengelage, muss man ja sagen. Also ich glaube, auch aus unserer Position hier aus Deutschland ist es sehr schwierig, generell da wirklich diesen ganzen komplexen Zusammenhang zu entwirren oder zu sehen. Aber es ist natürlich, es ist sehr spannend zu beobachten, dass wir da diese verschiedenen Einflussgebiete haben. Es wurden ja schon genannt. Wir haben immer noch das Assad-Regime, was ja eigentlich der Stein des Anstoßes war ursprünglich in der Region. Wir haben die IS, die immer noch aktiv ist, wo Schläferzellen noch da sind. Wir hatten auch andere Filme über Rojava, die wir auch ins Programm holen wollten und die dieses Jahr nicht geklappt haben, die wir unbedingt schon überlegt haben, ob wir nicht nächstes Jahr dann nochmal ein extra Rojava-Komplex nochmal einbauen. Dann haben wir die Türkei, die natürlich ihre Macht da ausbauen möchte und ja auch unter einer der letzten Taten, die Trump da ja dann damals in seiner Amtszeit gemacht hat, dass sie mit den US-Truppen abgezogen sind, was der Türkei ermöglicht hat, in dieses Vakuum da einzudringen und Teile dieses nordsyrischen, kurdischen Gebietes wieder zurückzuerobern. Also es ist alles sehr fragil mit ständigem Drang dazu, dass der Krieg da wieder losgeht, dass wieder Kämpfe ausbrechen. Und in all dieser Gemengelage eben dann natürlich die Kurden, die selbst versuchen, also beziehungsweise die Kurden in Nordsyrien, da gibt es ja auch die verschiedenen, also in der Türkei gibt es ja kurdische Bewegung, im Irak gibt es eine kurdische Bewegung und das ist ja auch alles noch eine Gemengelage, aber die in Nordsyrien eben mit diesem Gebiet Rojava eben versuchen, eigenständig auch tatsächlich jetzt mit damals auch insbesondere mit deutscher und internationaler Unterstützung eben den IS zu bekämpfen und werden dabei halt immer wieder zurückgeworfen durch solche Dinge wie türkischen Einmarsch oder eben das syrische Regime, das sich jetzt da auch wieder Macht zurückerobert hat in diesem Gebiet. Also komplex, schwierig, aber tatsächlich bis heute passiert es immer noch, dass sie immer weiter in dieser regionalen Variante immer trotzdem noch Erfolge feiern und auch einfach durch diese Art und Weise dieser geteilten Regierungsmacht, also dieses Verteilens von Verantwortung in die kleinen regionalen Gebiete und eben die Frauen mit einzubinden, da wirklich erfolgreich sind mit dem, was sie tun.
Und man muss ja sagen, die Frauen werden ja nicht nur eingebunden, sondern die Frauen haben sich da was garantiert. Also sie haben erstens mal garantiert, dass jede Struktur, jede Kommission doppelt besetzt ist, also immer mit Männern und Frauen. Aber parallel hat jede Struktur und jede Kommission nochmal eine parallele, reine Frauenkommission. Also sie wissen halt, wie schwierig das oder wie gefährlich das ist, dass tatsächlich sich dann doch wieder eben solche männerbündige Mechanismen einschleichen. Und das haben die also sehr konsequent verfolgen. Also auch im Militär ist so, dass eben immer parallel reine Frauenbataillone gibt. Es gibt auch Gruppen von Männern, die von Frauen befehligt werden. Und das war ja für die US-Berater, also die Militärberater, das war für die der absolute Hammer. Also die waren sprachlos, als sie gesehen haben, wie eben diese Frauen jetzt diese Männer befehligt haben, in dieser Art auch von Kultur. Und man muss sagen, also in unseren Büchern jetzt über diese Frauen im Militär, im kurdischen Militär in Nordsyrien, da wird eben auch dargestellt, wie diese Berater, was für eine Hochachtung die dann bekommen haben vor diesen Frauen und wie die also blutige Tränen, glaub, geweint haben, als dann die USA, die Regierung, diese Entscheidung gefällt hat, sich da zurückzuziehen und die eigentlich, ja, dem Schicksal zu überlassen. Also das ist schon sehr viel Beachtenswertes, ist da zu beobachten, ja. Und wir sehen es halt im Film selbst in so ganz, ganz, ganz an der Basis, wie es halt ist für die Frauen, wenn die ausgebildet werden.
Das Besondere an The Other Side of the River ist ja, dass es um eine Frau geht, so wie auch in den anderen Filmen, die systemische Gewalt erfährt und dann in einer sehr kraftvollen Art und Weise diese versucht dann zu bekämpfen. Das sieht man ja dann auch zum Beispiel in Belly of the Beast, wo es um eine Frau geht oder um eine Frauengruppe geht, die gegen die Zwangssterilisierung in US-amerikanischen Gefängnissen darauf aufmerksam macht. Oder in Climbing Iran, wo es um eine Frau geht, die als Iranerin Rock Climbing auch mal auf die Karte setzt. Wie oder was rufen solche Narrativen bei den Zuschauerinnen eigentlich hervor? Also was erlebt ihr da persönlich?
Wenn wir jetzt mit den Zuschauerinnen und Zuschauern reden, wenn sie aus dem Film kommen oder so.
Ja, genau.
Ja, also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass bisher sie schon immer sehr positiv darauf reagiert haben. Deswegen suchen wir ja auch solche Filme aus. Wenn es eben auch gezeigt wird, wie Menschen sich dagegen dann auch wehren. Und das haben wir wirklich in ganz vielen, Belly of the Beast, Riding with Fire, Fly So Far ist auch eine starke Geschichte, also wo es eben um die Abtreibung, diese extreme Abtreibungsgesetzgebung in El Salvador, wo eben Frauen, die eine spontane Fehlgeburt haben, dann für 30 Jahre des schweren Mordes beschuldigt werden und auch in den Knast kommen. Und wo es halt jetzt gerade, also in dem Film passiert es dann, dass eben dann eine nach 10 Jahren vorzeitig entlassen wird. Die salvadoranische Regierung traut sich da oder die Gerichte trauen sich noch nicht zu sagen, okay, die wird jetzt für unschuldig erklärt, sondern die sagen nur, sie wird vorzeitig entlassen. Jetzt vor ein paar Tagen ist wieder eine entlassen worden, genau von denen, die zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Also die werden nämlich eben nicht, es gibt ja einen Abtreibungsparagrafen und da wurden die 6 bis 8 Jahre bekommen, aber die werden des schweren Mordes beschuldigt und deswegen bekommen sie dann eben diese 30 Jahre. Und das Tolle an dem Film, Fly So Far, ist wieder mal, dass die diese Protagonistin, der man da folgt, dass die also da im Knast praktisch anfängt erstmal zu sehen, okay, da gibt es noch andere wie ich, weil die meisten denken ja, ihnen ist jetzt irgendwas ganz Komisches passiert und da merkt sie, das ist ja ein System. Und wie sie eben sich dann auch zusammenschließt mit denen, man sieht eben auch, wie die zum Teil auch Programme von außen haben, wo mit denen getanzt wird, meditiert wird, eben auch ja, Selbstvertrauen aufbauende Maßnahmen da angeboten werden und wie sie eben dann auch zur Sprecherin wird für die und man sieht aber auch draußen, wie draußen die Frauenorganisation vor dem Gericht, vor dem Knast eben protestieren und nicht weggehen und sind ganz einfache Frauen. Also das sind auch viele Indigene und Frauen aus den armen Schichten. Und man sieht auch die internationalen Kampagnen. Denn Amnesty International hat da eine Riesenkampagne gemacht, gerade in diesem Fall und in ihrem Fall. Und wie das dann alles zusammenwirkt, dass eben dort zumindest mal einige von denen freigelassen werden, dass also schon der Druck zu spüren ist in El Salvador, dass es ein sehr schlechtes Bild international gibt. Aber klar, die Gesetzgebung ist noch nicht abgeschafft und man sieht halt auch, wie breite Teile der Bevölkerung so konservativ denken und sich da auch ja, instrumentalisieren lassen. Aber die starke Komponente in dem Film, wie in so vielen von den anderen, ist ja wirklich, wie sie sich dagegen zur Wehr setzt und wie sie immer mehr Bewusstsein hat und wie sie dann auch wirklich in die internationale Kampagne auch damit eintritt, nachdem sie freigelassen wird. Und Tilo, du kannst vielleicht auch nochmal über Writing with Fire was erzählen. Das ist ja auch total spannend. Und unser Oscar-Kandidat in den nächsten Tagen, er ist nominiert für den besten Dokumentarfilm. Erzähl doch mal von Writing with Fire.
Ganz kurz sage ich noch, Fly So Far, von dem du jetzt gerade so ausführlich erzählt hast, der läuft am 5. März, Samstag um 18 Uhr im DAI.
Und da haben wir auch eine Gesprächspartnerin, die Gynäkologin Gabriele Halder, die also ganz viele und lange Erfahrung hat eben in Bezug auf die reproduktiven Rechte von Frauen und auch in dieser internationalen Organisation, wo es um Abtreibung gibt. Also das ist FIAPAC, das ist die Internationale Vereinigung für Schwangerschaftsabbruch und Kontrazeption. Da ist sie auch Boardmitglied, aber hat auch ein Familienplanungszentrum mitgegründet und ist also seit vielen Jahren hat auch lang mitgemacht jetzt an der Entstehung von den Students for Choice. Das jetzt sind jetzt die Doctors for Choice. Und die wird als Gesprächspartnerin dabei sein, was auch ganz toll ist.
Dann jetzt Writing with Fire, tatsächlich Oscar-Kandidat hier bei den Frauenfilmtagen.
Ja, ein wirklich sehr, sehr spannender Dokumentarfilm. Und wir freuen uns natürlich super darüber, dass der jetzt als Oscar-nominierter Film bei uns im Programm läuft. Es ist ein Film, der sich mit dem Journalismus in Indien beschäftigt. Das ist wirklich faszinierend. Es geht um eine große Gruppe von Frauen, die gemeinsam schon vor Jahren eine Zeitung gegründet haben, die wahnsinnig erfolgreich ist. Und diese Gruppe von Frauen, das sind Dalit-Frauen, also die sogenannten Unberührbaren, also die quasi eigentlich ja abgeschaffte, aber noch immer im sozialen Gefüge Indiens etablierten niedrigste Kaste, die war in diesem auch sehr ländlichen Gebiet, in dem sie wohnen, endlich eine Zeitung für soziale Gerechtigkeit, für die Frauenrechte, für alles, für was sie zu kämpfen haben, gegründet haben, damit sehr erfolgreich sind. Und der Film selbst setzt da an, dass die Zeitung sich der Moderne auch stellen möchte und die Frauen sich so umstellen, dass sie jetzt auf Social Media und auf YouTube auch ihre Nachrichten verbreiten können, weil in diesen ländlichen Gebieten tatsächlich die Analphabetenrate gar nicht mal so niedrig ist, aber tatsächlich jeder so ein Smartphone besitzt und mal also auf YouTube klicken und irgendwie das schaffen sie, das funktioniert sehr gut oder auf Social Media dabei zu sein. Und das heißt, wir sind dabei, wie sie ihre Arbeit jetzt umstellen auf, ja, mit kleinen Handyfilmen, mit YouTube, mit Social Media Kampagnen, ihre Zeitungen, ihre Inhalte verbreiten. Und das ist wirklich wahnsinnig faszinierend, wie diese Frauen überall hingehen, alle ansprechen, alle mit allen drüber sprechen und auch wirklich die wirklich konkrete Gefahr, die sie sich da aussetzen, ist enorm. Also sei es irgendwie korrupte Politiker, sei es diverse gefährliche Umstände wie Bergbauunternehmen, die illegalerweise weiterhin abbauen, die ganze Bevölkerung dort gefährden, die eingestaubt und mit niedriger Lebenserwartung versuchen, ihr Dasein zu fristen. Und über solche Dinge wird da berichtet und aufgeklärt. Und das ist diesen Prozess zu beobachten, auch dieser Selbstermächtigung der Frauen, die da passiert, ist wahnsinnig faszinierend.
Ja, und so die Bilder von diesen Frauen, die umringt von lauter Männern in eine Domäne reingegangen sind, die wirklich ihnen so absolut verboten war. Also schon mal gleich als Frau und dann auch noch als Dalit-Frau. Also das muss Schockwellen in Indien hervorgerufen haben, aber besonders in dieser Region, weil dieser Staat Uttar Pradesh auch wirklich sehr konservativ ist. Berühmt dafür, dass also wirklich viele Verletzungen von Menschenrechten eben von Minderheiten, von Indigenen zu beobachten sind. Also das muss schon eben auch in Indien ein Wahnsinns Bild gewesen sein, also ein schockierendes Bild, ja. Weil ich meine, die Dalits oder die sogenannten Unberührbar ist einfach immer noch der unterste Rand der Gesellschaft.
Von wem ging das aus, die zu ermächtigen, die einzubinden in die journalistische Arbeit? War das ein Projekt? Waren das
die selber?
Sie selber einfach haben gesagt und dann aber ohne den Verlag im Hintergrund, ohne die Zeitung.
Ja, Sie haben die Zeitung geschaffen.
Sie haben die selber geschaffen.
Ja, Sie sind die einzige Zeitung in Indien, die nur von Frauen gemacht ist. Ja, ja.
Wahnsinn.
Ja, das ist schon toll.
Writing with Fire am Freitag, dem 4. März um 20.15 Uhr im DAI. Da sind keine Gäste anwesend. Aus Indien kann man niemand einfliegen. Mhm. Wo gibt's noch Gäste? Was,
ja,
hier,
es gibt noch
Viertelstunde
einen
haben wir noch. Und dann
ganz besonderen Gast, die Ceren Atish. Sie ist Menschenrechtsanwältin mit türkisch-kurdischen Wurzeln. Und die hat in Berlin die liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee gegründet. Sie fordert eine sexuelle Revolution im Islam und wird eben für ihre kritische Haltung zum Islamismus und auch für ihr Engagement für einen friedlichen, toleranten Islam sehr angefeindet und bedroht. Und sie begleitet eben den Dokumentarfilm Ceren Atish, Sex, Revolution and Islam von der finnisch-türkischen Regisseurin Nefise Özkal-Lorenzen. Und sie beleuchtet eben Cerens Leben und Engagement. Und wir haben in unserem Programmheft daran erinnert, in einem Text, dass in den 1960er Jahren die Hippies eine sexuelle Revolution forderten und dafür weder Fatwas erhielten und auch keine Leibwächter benötigten. Und heute kämpft eben Ceren Atish, die Feministin, ist und eine der ersten weiblichen Imaminnen Europas, für eine sexuelle Revolution im Islam. Und dafür wurde sie angeschossen, erhält Fatwas, Morddrohungen von islamistischen Gruppen und muss unter ständigem Polizeischutz leben. Aber erstaunlicherweise wird sie auch von linksliberalen Gruppen kritisiert als islamophob, aber für diese Gruppen ist ihre eigene Geschichte der sexuellen Revolution in den 60er oder 70er Jahren völlig selbstverständlich. Aber sie können das nicht nachvollziehen im Fall von Ceren. Aber Ceren glaubt eben an diese Revolution des Islam von innen. Und Hoffnung gibt ihr auch ihr Neffe. Also Tuga, ihr Neffe, war Teil einer islamistischen Gruppe und hat sich dann aber abgewendet und eigentlich durch sie motiviert und hat sich jetzt Cerens Kampf für einen liberalen, toleranten Islam angeschlossen in dieser Moschee. Er ist auch Imam. Und Tugay kämpft nun als schwuler Moslem für die Rechte queerer Menschen. Und beide sind überzeugt, dass die muslimische Welt eben nur die richtigen Vorbilder braucht für einen Wandel. Und sie ist eben schon seit 35 Jahren eine der bedeutendsten Stimmen im Kampf gegen religions- und traditionsbedingte Gewalt. Und als Anwältin hilft sie vor allem diskriminierten, unterdrückten Menschen aus islamischen Ländern und aus der LGBT-Community. Sie ist in Istanbul geboren, kam aber mit 5 Jahren dann nach Berlin und studierte eben Jura dort. Und also ihr wichtiges Projekt jetzt ist eben die 2017 eröffnete Moschee, wo sie eben eine Reformation und einen geschlechtergerechten und zeitgemäßen und historisch kritischen Auslegung und Lesart des Islam verfolgt. Und sie wurde also vielfach geehrt, also mit Dutzenden Auszeichnungen, unter anderem für den Friedensnobelpreis nominiert, den Zivilcouragepreis des Christopher Street Day in Berlin. Sie wurde Frau des Jahres vom Deutschen Staatsbürgerinnenverband, erhielt zweimal das Bundesverdienstkreuz, den Verdienst an des Landes Berlin und zuletzt auch den Menschenrechtspreis der Universität Oslo. Total spannende Frau, aber auch ein total spannender Film, weil er also wirklich sehr vielschichtig diese Geschichte ihres Lebens angeht, also auch ihre eigenen Reflexionen darüber. Natürlich auch die Geschichte für ihren Neffen, was total spannend ist. Und sie wird eben auch da sein und da gibt es wahrscheinlich unglaublich viele Fragen. Aber sie war eben auch in Berlin, muss man sagen, also dass sie es wirklich schwer hat. Es ist auch wirklich, glaube ich, sehr frustrierend. Das ist ja nicht nur in ihrem Fall so, sondern das haben uns ja die 5 Frauen erzählt, die schon 2016 bei uns, bei unserem Fokus waren, Frauen aus, also patriarchatskritische Frauen aus islamischen Gesellschaften, die aus verschiedenen Ländern kamen. Die haben alle ausnahmslos gesagt, dass sie eben nicht nur von den rechtsradikalen Islamisten angefeindet werden, sondern extrem auch von den linken Liberalen und dass die irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen können, dass sie sich da auf die falsche Seite schlagen, weil sie eben genau dann die Rechtsextremen schützen wollen, die jetzt solche Leute wie eine Seren Artic oder viele andere von diesen Aktivistinnen bedrohen. Und wir hoffen ja jetzt, dass in der neuen Regierung, die haben auch ein paar Sachen dazu gesagt, dass man eben auch diese anderen Stimmen aus dem Islam auch hören möchte und auch denen auch eine Plattform bieten möchte, hoffen wir ja, dass es irgendwie besser wird. Aber bisher mussten die also irre eine dicke Haut haben, ein dickes Fell, um also von aus allen Richtungen diese Angriffe irgendwie zu ertragen. Aber ja, also das sieht man auch in dem Film. Also wie kann eine Person dann sich so vorbereiten, dass sie dieses Ganze, also dass sie diesen Weg weiter verfolgen kann, der wirklich ein gefährlicher Weg ist. Und ja, also der ist da sehr, also der bringt da viele, viele Perspektiven mit in den Blick. Und ja, das, also deswegen denke ich auch, das ist ja der erste Film, der an unserem Eröffnungsabend gezeigt wird. Das heißt um 18 Uhr am 3. März im Kinomuseum. Und wir hoffen sehr, dass es also da viele interessierte Menschen gibt, die da zu uns in die Vorführung kommen.
Der Film ist vor allem auch interessant, weil sie möchte ja eigentlich Reformation im Islam haben, genau, und möchte sich einfach repräsentiert fühlen. Und sie sagt dann auch selber, der Islam verfolgt eine Philosophie des 7. Jahrhunderts, obwohl wir mittlerweile im 2022 sind. Und ja, genau, also ja, sehr interessante Frau auf jeden Fall.
Und sie kommt halt von innen. Mhm. Also ist nicht eine theoretische Kritikerin, ist nicht eine, ja, die eben sowas in einer Universität als als Analyse entwickelt hat, sondern sie hat es ja gelebt. Sie hat es ja gelebt, auch sie ist ja auch vor ihrer Familie geflohen als Jugendliche. Sie hat viel, viel gelebt und hat halt auch, ja, musste auch über einen eigenen Schatten springen, sich auch wieder mit ihrer Familie auch wieder zu vertragen. Die Familie ist auch über den Schatten gesprungen. Die Familie hat auch irrsinnig viel dazugelernt. Also das alles kann man da sehen. Naja, und auch diese Offenheit gegenüber, also mit ihrem Neffen zusammen eben jetzt auch sich für queere Menschen einzusetzen. Ich meine, sie selbst sieht sich auch als Teil von queeren Menschen, als bisexuelle Frau. Ja, also das ist sehr, sehr, sehr spannend und klar, also viele Leute sehen, warum sie eben so provokant wirkt auf konservative Kräfte innerhalb vom Islam, dass sie eben dann diese Fatwas bekommt.
Habt ihr da Sicherheitskonzept für das Festival erstellen
da
müssen?
Das macht sie alles.
Gehört zu ihrem Leben.
Das gehört
leider,
zu ihrem Leben. Ja. Das ist, also da müssen wir uns eigentlich nicht drum kümmern. Sie steht eben seit vielen Jahren unter Polizeischutz. 24 Stunden.
Ja. Sex Revolution Islam am 3. März, am Eröffnungsabend der Frauenfilmtage von Terre des Femmes. Hier noch ein finaler Rundumschlag. Thilo, du hast 2 Minuten. Was haben wir alles bisher vergessen? Was müssen wir noch erwähnen, wenn wir jetzt hier an die Frauenfilmtage denken?
Ich bin sehr begeistert, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal einen Animationsfilm, einen Langfilm dabei haben. Les Hirondelles de Kaboul. Ein Film, der natürlich auch sehr passend zur aktuellen Lage ist, wenn auch schon wieder fast ein bisschen aus dem Augenmerk der breiten Öffentlichkeit verloren gegangen. Spielt in Afghanistan bei der ersten Übernahme der
Taliban.
Genau, der ersten Taliban-Übernahme 1998. Sehr spannend, ein sehr gefühlvoller Animationsfilm und auch also ein Spielfilm in diesem Falle. Also für alle, die mal ein bisschen weg von den intensiven Dokumentarfilmen unseres Festivals kommen wollen, da eine absolute Empfehlung. Und natürlich noch Climbing Iran, da möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, ist ein wirklich toller Film, der sich eben mit Nassim beschäftigt, einer der, ja, eigentlich der einzigen großen extremen Bergsteigerin aus dem Iran, die international richtig erfolgreich ist, die große Routen eröffnet überall auf der Welt in diversen Gebirgen, und wir können sie live dabei verfolgen, oder nicht ganz live, aber zumindest in diesem Film einmal dabei sein, wie sie zum einen sich damit auseinandersetzen muss als Frau im Iran, dieses Thema Sport und Frau und draußen sein und das Ganze aber auch, wie sie das dann versucht, international zu vertreten, ist ein sehr spannender Aspekt, der sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen.
Und auch, wie sie versucht, eben in ihrem Land andere zu empowern, also auch Kinder zu empowern oder auch andere Frauen anzuregen, dass sie eben auch sich wagen an diese steilen Berghänge. Und sie ist ja die tolle Frau auf unserem Plakat. Also das war jetzt eine große Freude, immer wenn wir mit den Materialien zu tun hatten, die kann einen jedes Mal immer wieder erfreuen mit ihrem frischen Lachen, wie sie gerade an einem steilen Berg hängt. Ja. Und ich denke eben nicht nur für Bergsteiger, es ist ein total faszinierender Film. Und ganz kurz im Vorprogramm, es ist ja ein Doppelprogramm, da gibt es einen kurzen Film, aber er ist unglaublich witzig, humorvoll, satirisch. Da geht es ums Autofahren, wie das überhaupt im Iran möglich ist für eine Frau, und hat eine wunderbare Pointe, von der wir aber jetzt nicht mehr erzählen. Aber es ist ein schöner Einstieg eben für den Film Climbing Iran, weil man sich situieren kann, in welchem Land überhaupt diese Extrembergsteigerin sich wagt, eben diesen ganzen gesellschaftlichen Schranken zu trotzen.
Vielen Dank für eure spannenden Eindrücke in die Welt der Frauenfilmtage, die vom 3. bis zum 6. März in Tübingen laufen werden. Irene Jung, Thilo Brunk, vielen Dank, dass ihr hier da wart, und viel Erfolg. Noch ein Wort?
Ich muss schon noch ein Wort sagen, nämlich es ist schon wichtig, auch nochmal zu wissen, dass auch wenn es eine kleine Filmschau ist, dass es ganz wichtig ist, unsere Kooperationspartner, dass die uns da unterstützen. Also die Gleichstellung von der Stadt Tübingen, das Frauennetzwerk, DAI, Filmtage Tübingen, auch das Deutsch-Französische Kulturinstitut, die Bürgerstiftung, aber auch eben die Förderer, Regierungspräsidium, die Kreissparkasse, Firmen auch wie Dinkel und Markladen und Frauenorganisationen, Frauenrechtsorganisationen wie Sonta und Innerwil. Also den allen sind wir sehr, sehr dankbar, dass sie dieses jetzt sofort eingestiegen sind und uns hier weiter unterstützen und das überhaupt durchführen können.
Viel Erfolg und vielen Dank.
Dankeschön auch.
Und das war's, Lokalmagazin. Danke. Das war's, Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wiederholung nochmal Samstagmorgen, und alle Wortbeiträge, auch dieses Interview dauerhaft und in Gänze nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt's am kommenden Montag. Dann zu Gast in der zweiten Stunde Julia Hartmann und Axel Burkhardt. Die beiden sind die Beauftragten der Stadt Tübingen für Wohnraum und barrierefreies Bauen. Wir sagen danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.